Direkt aus Europa Nummer 348, Seite B.
Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Sonntagsspaziergangs. Am Mikrofon begleitet Sie weiterhin Stefanie Müller-Frank. Auch wenn es bei all dem Feuerwerk schwer zu hören war, noch immer sind es Glocken, die feierlich das neue Jahr einläuten. Die größte freischwingende Glocke der Welt hängt übrigens nicht weit vom Funkhaus des Deutschlandfunks entfernt im Kölner Dom. Und weil sie 24 Tonnen schwer ist, wird sie von den Kölnern auch der dicke Pitter genannt. Eigentlich tragen die meisten Glocken Namen. Entweder sie sind nach dem Anlass benannt oder nach Heiligen. Meistens aber besorgt das der Volksmund. Sie kennen sicher den Big Ben im Westminster Palace in London und vielleicht ja auch die faule Anna. Sie hängt in St. Marien in Stendal und sie heißt so, weil sie nie alleine läutet, sondern immer nur mit anderen zusammen. In der Dresdner Frauenkirche tragen die Glocken traditionell biblische Namen, weil sie das Evangelium verkünden sollen und das bleibt auch nach dem Wiederaufbau so. Rudi Schneider nimmt uns mit ins Glockengestühl.
Dies ist eine historische Aufnahme des Geläuts der Frauenkirche in Dresden aus dem Jahr 1925. Von diesen Glocken hat nur eine einzige den Zweiten Weltkrieg und insbesondere die Bombardierung vom 13. bis zum 15. Februar 1945 überlebt. Ihr Name ist Maria. Um sie und ihre 7 neuen Glockengeschwister zu besuchen, begeben wir uns in der wiederaufgebauten Frauenkirche zunächst in den Glockenturm über dem Eingang C. Wir haben uns mit Dr. Rainer Tümmel verabredet, der für die Planung und Errichtung des Glockengeläuts und der Turmuhr verantwortlich war.
Ich bin gebürtiger Dresdner und habe die Zerstörung meiner Vaterstadt selbst als kleines Kind miterlebt. Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich mit knapp 5 Jahren nach dem Angriff aus dem Keller kam und man konnte auf der Straße praktisch Gegenstände liegen sehen und dann sagte uns jemand, es ist so hell, es ist doch Nacht. Wir kamen praktisch nach dem Nachtangriff aus dem Keller und die Straße war gleißend hell. Ich habe es in Dresden-Neustadt praktisch überlebt. Als Kind habe ich nicht verstanden, was ein Bombenangriff ist, aber wir hatten an den entsetzten Gesichtern und den weinenden Leuten gemerkt, dass es was sehr Schlimmes sein musste.
So klingt es, wenn man quasi mitten in der Turmuhr steht und gerade der Halbstundenschlag erklingt. Das Uhrwerk ist mit 3 der 8 Glocken verbunden, deren Tonhöhe im wahrsten Sinne des Wortes signalisieren, was es geschlagen hat.
Wir haben großen Wert darauf gelegt, in die Frauenkirche eine mechanische Uhr einzubauen und keine Funkuhr, um die alte Handwerkskunst hochzuhalten. Der Viertelstundenschlag wird mit der kleinsten Glocke Hanna ausgeführt, der Stundenschlag mit der Glocke David und der Stundenschlag wird als Besonderheit, Glocken sind ja vor allen Dingen auch Musikinstrumente, mit der Josua wiederholt. Keine Kirche in Dresden hat einen derartigen Uhrschlag.
Während sich die Glocke Hanna, die wir gerade gehört haben, und die Glocke David hier im Turm C befinden, hängt die Glocke Josua im anderen Glockenturm über dem Eingang E und ist gleichzeitig auch die Trauglocke. Neben den 3 Glocken, die von der Turmuhr angeschlagen werden, befinden sich 4 weitere neue Glocken mit den Namen Philippus und Jesaja im Turm C und Jeremia und Johannes im Turm E. Ihre feierliche Weihe fand am 4. Mai 2003 statt.
Wir wollen nun die 7 neuen Glocken der Frauenkirche in den Dienst Gottes stellen. Sie sollen die Gemeinde zu Wort und Sakrament und zum täglichen Gebet rufen, Zeit und Stunde künden und daran erinnern, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht.
Das ist die Glocke Maria. Sie musste nicht mehr neu geweiht werden. Sie kam lediglich dorthin zurück, wo sie lange Zeit ihres nahezu 500-jährigen Lebens verbrachte. Um sie zu besuchen, begeben wir uns nun in den Glockenturm über dem Eingang E.
Diese Glocke hat ein Schicksal, wie es bei Kirchenglocken gar nicht so sehr häufig ist. 1518 gegossen für das Hauptgeläut der Stiftskirche in Altzella. Die Frauenkirche war nach der Reformation 1539 leer und wurde so um 1556 wieder für den Gottesdienst eingerichtet. Und so schenkte Kurfürst August der Frauenkirche das frühere Stiftsgeläut der Hauptkirche im Kloster Altzella. So kam diese Glocke von 1518 nach Dresden.
In einem Glockengestühl wandert der Blick eigentlich immer nach oben, wo die teils tonnenschweren Glocken in gewaltigen Gerüsten aus Holz aufgehängt sind. Hier im Glockenturm E fällt mir allerdings ein relativ großes Bruchstück einer Glocke auf, das auf dem Boden an der Wand lehnt.
Jede Kirche hatte nach der Glockenbeschlagnahme 1940-41 eine Glocke behalten dürfen. Da die Glocke aber so groß war, hätte man in die Frauenkirche ein großes Loch schlagen lassen müssen. Und das war selbst den Nazis nicht ganz geheuer. Und da hat man sich drauf beschränkt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die drei neu gegossenen Glocken von 1925, kurz vor Weihnachten 1941, im Turm zu zerschlagen. Das war das Weihnachtskonzert der Nationalsozialisten. Scherben dieser großen Glocke sind erhalten geblieben und zur Erinnerung an Alt und Neu, an Krieg und Frieden, steht dieses Stück der Glocke von 1734, übrigens auch in Dresden gegossen, jetzt hier in diesem Turm.
Krieg und Frieden. Es ist schon seltsam, dass die Bronze vieler Glocken oftmals eingeschmolzen wurden, um Kanonen daraus zu bauen. Und manche Kanonen wurden wieder zu Glocken. Glocken sind auf die eine oder andere Weise Verkünder der Zeit, sei es im Zusammenspiel mit der Turmuhr oder sei es der Ruf zum Gottesdienst. Sie künden vom Zeitpunkt des Todes oder dem freudigen Ereignis der Hochzeit oder eines besonderen Zeitpunktes wie dem des Jahreswechsels. Das volle Geläut, das nun unsere kleine Wanderung in den Glockentürmen der Frauenkirche abschließt, erklingt nur zur Erinnerung an den Feuersturm, jeweils am 13. Februar jeden Jahres und am Pfingstsonntag.
Das Gesamtgeläut aller acht Glocken der Frauenkirche. Den Anfang machte die kleinste Glocke Hanna und was sie zum Schluss hörten, das war noch das Ausschwingen von Jesaja mit 1,7 Tonnen der schwersten Glocke. Rudi Schneider hat sie für den Sonntagsspaziergang aufgenommen. In Halle an der Saale, so soll es Heinrich Heine einmal gesagt haben, trifft man auf drei Sorten Menschen. Hallenser, Halloren und Halunken. Hallenser, das ist klar, das sind die Einwohner von Halle. Halunken, so nennt man hier scherzhaft die Hinzugezogenen. Aber hätten sie gewusst, was Halloren sind? Halloren, so nannte man früher die Salzarbeiter, die in der Saline das sogenannte weiße Gold gewonnen haben. Nicht zu verwechseln allerdings mit der gleichnamigen Schokoladenfabrik Halloren, der ältesten Deutschlands. Ach, und dann ist da ja auch noch Händel, der hier geboren wurde. Was das alles miteinander zu tun hat, Sabine Wuttke klärt uns auf.
So, herzlich willkommen bei den Halloren im Festsaal der Salzburger Bruderschaft hier auf der ehemalig königlich-preußischen Saline. Sie sind erstaunt. Nehmen Sie Platz.
Steffen Kohler, Talora auf Lebenszeit, genießt offensichtlich die Wirkung, die der riesige Saal auf mich macht, mit seinen Holzbalken und goldbestickten Fahnen an den Wänden. Ursprünglich wurde hier Salz gelagert. Heute ist es das Halloren- und Saline-Museum.
Das Schöne an diesem Saal ist natürlich einerseits die Originalausstattung mit den alten Balken
Und dann natürlich die vielen Fahnen, die der Bruderschaft über Jahrhunderte hinweg geschenkt wurden. Also Sie haben hier oben die älteste Fahne, beispielsweise aus dem Jahr 1608.
Geschenke, die ahnen lassen, welche Wertschätzung die Salzwürger Bruderschaft genoss. Die älteste Bruderschaft der Welt übrigens. Kein Wunder, denn mit dem weißen Gold haben die Haloren dem Landesherrn die Kassen gefüllt. Auf dem Gelände des Museums ist eine solche Salzsiederei noch heute zu besichtigen und zu erleben.
So, hier riecht es auch noch richtig nach Rauch. Und zwar, oh, merken Sie das, ist alles schwere Handarbeit. Oder wie man in Halle sagte, schwere Kläche. Der Sieder hat im Endeffekt diese Siedepfanne angefeuert mit Stroh und Holz und hat dann unter der Pfanne immer ein ordentliches Feuer brennen lassen, damit die Sohle auf eine Temperatur von 80 bis 90 Grad gebracht werden konnte. Und dann muss man die Salzkristalle, die auf den Pfannenboden abgesunken sind, mit einer Schaufel in den Weidekorb bringen. Und das den ganzen Tag, bis ein Tagwerk vollbracht ist. Und wenn man keinen Schornstein hat, dann kann man natürlich über einer Siedepfanne auch ordentlich räuchern. Und so war es üblich bei den Haloren, dass Schlackwürste über den Siedepfannen hingen. Und das eine oder andere Ei wurde auch mal als Sohlei dann hergestellt,
um verschenkt zu werden.
Es ist Tradition, dass zum Neujahr die traditionellen Geschenke Schlackwurst und Sohleier überreicht werden.
Die alte Salzsiederei liegt nicht von ungefähr direkt an der Saale. Der Fluss war ein wichtiger Transportweg für Waren aller Art. Die schweren Lastkähne haben einerseits Brennmaterialien für die Saline gebracht und im Gegenzug das Salz zum Teil bis nach Böhmen transportiert. Alte Speicher am Fluss zeugen davon, dass Halle einmal ein Handelsknotenpunkt war. Nicht nur Salz verschifft, sondern das eine oder andere auch zwischengelagert wurde. Einer dieser noch erhaltenen, sanierten Speicher ist seit 1997 Hotel. Werner Kupfernagel gehört seit der Eröffnung zum Haus und bestätigt:
Das Angerhof Hotel wurde 1836 gebaut, damals als Speicher hier direkt an der Saale, also am Saalearm gelegen, und diente als Zwischenstation. Und das ging also von Weizen, Salz bis hin zu sämtlichen Waren, die man also hier gebraucht hat.
Vielleicht wurde ja hier auch der Wein von Händels Weinberg zwischengelagert, vor dem Weitertransport nach England. Denn Händels Familie...
Die hatten ja diesen Weinberg bei Hönstedt, die Familie. Und berichtet wird, Händel ließ sich diese Weine später sogar bis nach England bringen.
Also dann, herzlich willkommen auf dem Händel-Weinberg und sehr zum Wohle.
Hubertus Sommerfeld genießt es, vor dem Weinberghäuschen in der Sonne zu sitzen, hier oben, mit dem Blick in das Naturschutzgebiet Salzertal, einen Schluck Wein zu probieren. Laut Urkunde kaufte Händels Großvater diesen Weinberg 1624. Vor rund 10 Jahren haben ihn Hubertus und Ilse Sommerfeld wieder aufgerebt. 203 Rebstöcke der Sorte Gutedel, der ältesten bekannten Rebsorte, wachsen seitdem wieder hier an der Weinstraße Mansfelder Seen, wenige Kilometer nordwestlich der Saalestadt. Händel, Halle und Haloren sind ein Dreiklang. Den Namen Haloren trägt aber übrigens auch die älteste deutsche Schokoladenfabrik, in Halle natürlich. Deren Geschichte geht bis 1804 zurück. Die neueste Kreation stammt aus dem Jahr 2009. Händelpralinen, per Hand hergestellt von der 30-jährigen Madeleine Laurich, seit 5 Jahren Chocolatier.
Wir haben hier einen gefüllten Hohlkörper mit englischem Toffee und Haselnusskrokant. Und das Ganze wurde dann mit einer zweiten Schicht Nougat, und das wird jetzt überzogen in dunkler Schokolade. Ich tauche die Händelpraline in die Schokolade ein, streife das schön ab und setze es auf mein Pergamentpapier. Lass es kurz anziehen und dann wird das Ganze noch mit einem Aufleger, das ist sozusagen weiße Schokolade, mit einem Notenblatt und den Initialen von Händel. Die werden draufgelegt und 3 Körner Salz. Und fertig ist die Händelpraline. Und das ist so eine Kombination zwischen England und Halle, haben wir in dieser Praline vereinigt. Englischer Toffee, weil er in England gelebt hat, und Halloren haben wir das mit dem Salz verbunden.
Halle und Händel, bis zu seinem 18. Lebensjahr war er in der Saalestadt zu Hause, aber es blieb eine Verbindung über seinen Tod hinaus. Und in Halle erzählt man sich gern, das große Halleluja in seinem berühmtesten Oratorium, dem Messias, ist
vielleicht auch ein bisschen, ja, wirklich eine Hommage an Halle.
Halleluja. Und auch 2010 finden in Halle wieder die Händel-Festspiele statt. Das Datum steht schon fest, und zwar vom 3. bis 13. Juni. Damit geht der Sonntagsspaziergang für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen, erholsamen Sonntag.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Mit Gerwald Herter herzlich willkommen. Heute ist Freitag, der 15. Januar 2010. Es war das Ende des Staatssicherheitsdienstes der DDR. Heute vor 20 Jahren besetzten Demonstranten das Stasi-Hauptquartier in der Berliner Normannenstraße.
Stasi raus!
Nein!
Stasi raus! Stasi raus! Stasi raus!
Die Stasi, warum ist mir Essen? Und so viel!
Für uns nie gibt! Wonach wir stehen können, und kriegen sie die zu kaufen. Und die Scheißkerle.
Die leben ja wie die Mahnen im Speck.
Da hinten um die Ecke stehen Säcke. Reserviert für privat, für den Genossen sowieso. Drei große Säcke. Alle schönen Fleischartikel, die sich vorstellen können. Säckeweise.
Auch ein Lebensmittellager wurde ausgehoben. Dazu und zur Besetzung gleich ein Interview mit dem Zeitzeugen Carlo Jordan. Uhr. Es geschah heute vor 20 Jahren. Der runde Tisch hatte längst weitreichende Beschlüsse gefasst. Die friedliche Revolution war in vollem Gange. Da fiel der DDR-Regierung ein, dass sie auch in Zukunft Geheimdienste brauche. Und das war dann zu viel. Demonstranten versammelten sich am Nachmittag vor der Ostberliner Stasi-Zentrale. Irgendwann ließen sie sich von den Volkspolizisten nicht mehr aufhalten und gingen einfach rein. Anfang der Woche habe ich darüber mit Carlo Jordan in der früheren Stasi-Zentrale in Berlin gesprochen. Er hat mich dabei durch das Gebäude geführt, wo er vor genau 20 Jahren im Auftrag des runden Tisches mit dem diensthabenden Stasi-General verhandelte. Was ist hier am 15. Januar passiert vor 20 Jahren, Herr Jordan?
Das neue Forum hatte zu einer friedlichen Demonstration vor der Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit aufgerufen. Es kamen ungefähr 2.000, 3.000 Menschen, und es war zunächst geplant, also außerhalb der Zentrale zu demonstrieren, sodass auch einige mit Ziegelsteinen und Mörtel angereist kamen und die Eingänge vermauerten. Aber nach einer Zeit wurde dann also das Tor geöffnet. Die Menschen stürmten jetzt ins Innere dieser Stasi-Zentrale, des Stasi-Komplexes, und stürmten dann entlang der beleuchteten Areale. Ansonsten, es war am Nachmittag, Januar, es war schon dunkel, war also eben ein Großteil dieses Stasi-Komplexes unbeleuchtet.
Diese Beleuchtung, die Sie erwähnt haben, von bestimmten Gebäudeteilen, aber auch die Bewachung von Teilen durch die Volkspolizei, von anderen Teilen durch Sondertruppen, lässt darauf schließen, man war aber nicht ganz unvorbereitet von Stasi-Seite.
Natürlich war der Aufruf vom neuen Forum natürlich ein öffentlicher Aufruf. Diese Plakate hingen also in Ost-Berlin. Und Leute hatten sich darauf vorbereitet, und das hat natürlich auch wiederum Offiziere und General der Stadtsicherheit also bemerkt und sich darauf in der einen oder anderen Art vorbereitet. Und wir haben dann später auch über den Wachschutz, der schon ab Dezember hier stand, von der Volkspolizei erfahren, dass also hier drüben in den großen Gebäuden der Hauptverwaltung Aufklärung der Auslandsspionage sehr wohl bewaffnete Einsatzkräfte der Stadtsicherheit, also spezielle Antiterroreinheiten wahrscheinlich, parat standen, um zu verhindern, dass also bei einem Übergriff auf diese Gebäude also sofort die Akten in, was weiß ich, für Hände gelangen.
Es gibt eine These, wonach es Absprachen gab mit der SED für die Besetzung von Bezirkszentralen. Gibt es Anzeichen dafür, dass es Absprachen gab mit der SED, was die Besetzung hier der Stasi-Zentrale angeht?
Also der Aufruf erfolgte vom Neuen Forum. Das Neue Forum hatte nun wirklich nichts mit der SED zu tun. Natürlich war auch der SED-PDS, wie sie damals schon hieß, die Konzentration auf die Stadtsicherheit nicht unlieb. Die Stadtsicherheit wurde in der Revolution zum Buhmann, zum Prügelknaben, und der eigentliche Befehlsgeber, die Partei, denn die Stasi war Schild und Schwert der Partei, geriet dabei natürlich etwas aus dem Visier des Volkshorns und konnte sich langsam umwandeln und auf die ersten freien Wahlen vorbereiten. Für uns damals am Zentralen Runden Tisch, ich war Sprecher der Grünen am Zentralen Runden Tisch, war eine Frage natürlich sehr beunruhigend. Wir hatten in der Woche vorher erfahren, also wie viele Waffen also noch hier im Ministerium für Stadtsicherheit waren. Wir haben dann auch den Zentralen Runden Tisch unterbrochen, sind hierher, haben uns an die Demonstranten gerichtet, haben deeskaliert und haben dann auch im Gespräch mit General Engelhardt zunächst mal gefragt, ja, wo sind denn die Waffen, sind die sicher?
Dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal in das Büro, wo Sie mit dem General geredet haben.
Damals hier so gefolgt sein und dann in diesen Seiteneingang. Und Sie sehen hier endlose Fensterreihen und dahinter verbergen sich Arbeitsräume und ebenso endlose Flure durch diese Flure und so auch ins Haus 1, also mit dem Sitz des Ministers Mielke geraten, und dort in der zweiten Etage trafen wir dann den ranghöchsten General der Stadtsicherheit, den General Engelhardt. Die Räume waren auch hier verdunkelt, dicke Vorhänge, nur eine kleine Schreibtischlampe. Und der General kannte uns offensichtlich aus dem Fernsehen. Der Zentrale Runde Tisch wurde hier Montag übertragen und sagte so sinngemäß zu Wolfgang Templin und mir, du sind sie ja, meine Herren. Als hätte er uns schon erwartet.
So, und dann haben Sie mit ihm verhandelt. Was war Gegenstand der Verhandlungen?
Also wir haben erstmal gefragt nach den Waffen, wie die Lage der Waffen ist, ob die Waffen gesichert sind. Er konnte uns sagen, dass die Polizei, dass die Waffen in den Waffenkammern abgegeben wurden und erfasst sind, aber sich noch im Objekt befinden unter Kontrolle der Volkspolizei und in den nächsten Tagen von der Nationalen Volksarmee übernommen werden sollen. Das ist dann auch tatsächlich in der Woche darauf passiert. Dann erklärte er uns, dass wir auch alle, also sehr viele Mitarbeiter nach Hause geschickt hat, sodass schon am Nachmittag hier kaum noch jemand im Objekt war, dass eigentlich nur noch die Volkspolizei als Objektschutz hier im Ministerium verblieben war, hat er uns erklärt. Tatsächlich haben wir auch, neben ihm nicht viele Mitarbeiter des Ministeriums für Stadtsicherheit gesehen.
Diejenigen, die da waren, inklusive des Generals, wie sind die Ihnen begegnet?
Eher freundlich. Sie wussten, was kommt, und meine Herren, nun sind Sie hier. Und ich habe dann sogar persönliche Gespräche, fragte, was er denn machen möchte, Stasi in die Produktion. Und er sagte daraufhin, er ist Autolackierer. Und wenn er nun nicht mehr beim Geheimdienst arbeiten kann, so wird er wieder in seinem alten Beruf als Autolackierer arbeiten wollen. Aber ob er das tatsächlich gemacht hat oder heute, was weiß ich, ist mir nicht bekannt.
Ja, über die Opfer wollen wir gleich reden und gehen dazu dann in einen Bereich, wo es Vernehmungen gab.
Ist jemand vor? Ich habe noch Abhöranlagen, die hier.
Guten Weg wünsche ich Ihnen, seien Sie schön vorsichtig.
Also gehen wir mal hier raus, hier ist eine Kirche, um die herum also dieses Zentrale gewuchert ist. Und auch das Gemeindehaus der Gemeinde wurde von der Stadtsicherheit requiriert. Gegenüber ein Gerichtsgebäude und hinter dem Gerichtsgebäude sind Gebäude, in denen ich selbst zweimal zu Gruppenvernehmungen verhaftet war.
Was haben Sie gefühlt das erste Mal, als Sie bei solch einer Vernehmung waren?
Ein schrecklicher Moment, also Sie werden aus der Wohnung geholt. Unten stehen PKWs, die sind voll schon mit Menschen, mit Offizieren, und also ein PKW mit 5 Plätzen nimmt dann nur einen Oppositionellen auf, also bei Verhaftung aus Wohnung, und er sitzt hinten zwischen 2 Offizieren, fährt durch die Stadt, dann öffnet sich ein graues Tor hinein in einen Hof, und dann wird man erstmal irgendwo sitzen gelassen. Also so die Taktik der Stadtsicherheit und von Geheimdiensten, die Leute erstmal so aus ihrem normalen Alltag zu reißen und sie warten zu lassen. Dann vielleicht beginnt irgendwann die Überführung in ein spezielles Vernehmungszimmer. Und dann sitzt auch ein Offizier ausgeruht und lächelt sie an und fragt, wissen Sie, warum Sie hier sind? So, und wie lange Sie hier drin bleiben? Ob Sie hier heute Abend wieder rauskommen? Es ist bald Weihnachten, Sie haben eine kleine Tochter. Ob Sie dann bei Ihrer Tochter sind, wissen Sie, wer das entscheidet? Das entscheide ich.
Haben Sie jemanden wieder getroffen, der Sie damals vernommen hat?
Vernommen hat? Nein. Vernehmer nicht. Also Spitzel ja. Spitzel ja. Sie haben es auch mit den Spitzel auseinandergesetzt. Aber ich habe eigentlich ehrlich gesagt auch nicht versucht, jetzt mich mit einem meine Vernehmer also so zu finden. Also einmal habe ich einen getroffen zufällig. Giraud. Ich war dann Abgeordneter im Berliner Parlament, im Abgeordnetenhaus und stellvertretender Vorsitzender des Untersuchungsausschusses. Und wir hatten dort einen PDS-Abgeordneten, bei dem sich Heiner Müller immer traf.
Also der bekannte Dramatiker.
Er lebte damals noch, das war 95. Und der Offizier, der das arrangiert hatte, hieß Giraud. Und ich habe später Unterlagen gefunden, dass er mich auch mal also bearbeitet hat. Ne? Aber er konnte mich dann auch, das waren auch schon wieder dann 20 Jahre her, nicht unbedingt an das Gesicht so erinnern. Und ich habe das gefunden, also Giraud, seltener Name, hatte mich auch mal in der Mangel gehabt.
Ja, der Mann hat Sie gequält.
Ja, sicherlich, aber eben, ich konnte mich dann auch 20 Jahre danach, das war so 76 und das war vielleicht 95, also auch nicht so direkt also an ihn erinnern. Erst als ich dann später, also Jahre später nochmal vor ich 98 Unterlagen bekam und sah, also Giraud war also auch einer der Offiziere, die da mit unserem Fall betraut waren, dann dachte ich, oh Gott, das muss der gewesen sein.
Was haben Sie persönlich davon gehabt, dass diese Akten nicht vernichtet worden sind? Haben Sie sich damit auseinandergesetzt und hat Ihnen das geholfen, diese ganze Zeit aufzuarbeiten?
Ja, schon. So bestimmte Strafen, die ich bekommen hatte, aufzuklären. Also zum Beispiel die erste Stasi-Strafe, die ich bekam, war als Bauingenieurstudent eine Reisesperre, weil wir damals Birma-Texte gedruckt hatten. Und ich dachte immer, also diese Sperre hätte ich bekommen, weil ich einmal nicht zur Wahl gegangen war. Dann stellte sich raus, dass wir als kleine jungoppositionelle Gruppe eben von der Stadtsicherheit beobachtet wurden und dass man aber dann als Strafe Reisesperre einlegte, wie das hieß. Und ich durfte dann 2 Jahre nicht nach Osteuropa fahren.
Viele sind immer noch der Meinung, dass das richtig war, was Sie da gemacht haben. Nicht alle haben sich dazu erkannt oder kritisch damit auseinandergesetzt. Empfinden Sie das als gerecht?
Ja, das ist keine Straftat in dem Sinne. Und gerecht war natürlich der Zustand der Welt einzigartig war, dass die Akten geöffnet wurden. Das gab es vorher noch nie so und dass der Aufarbeitungsprozess auch jetzt ein persönlicher wurde, sodass jeder Bürger Ostdeutschlands, aber auch Westdeutschlands und anderer Länder die Möglichkeit hat, Akten einzusehen, die die Stadtsicherheit über ihn angelegt hat und dann persönlich also auch versuchen kann, also das aufzuarbeiten. So, und viele von den Spitzen sind natürlich auch geübte Chamäleons, die in jedem System besser klarkommen als eher widerspenstig orientierte Menschen.
Herr Jordan, vielen Dank für dieses Interview.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku Nishi Ikebukuro 5/21/6/205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 347. Das Eichsfeld liegt in Thüringen und nach Luthers Reformation war ganz Thüringen evangelisch. Aber das Eichsfeld gehörte damals zum 200 Kilometer entfernten katholischen Mainz und der Mainzer Kurfürst schickte Jesuiten, die dafür sorgen sollten, dass die Leute im Eichsfeld wieder katholisch wurden. Das haben sie geschafft, indem sie ihnen wiedergegeben haben, was ihnen die Reformation genommen hatte, zum Beispiel die Wallfahrten und die katholischen Feste wie von Leichnam. Evangelische Kinder werden nach 1 oder 2 Jahren Konfirmationsunterricht feierlich in die Gemeinde aufgenommen, wenn sie mit 14 Jahren religionsmündig sind. Aber für katholische Kinder gibt es schon im Alter von 9 oder 10 Jahren Kommunionsunterricht. Und dann feiert man mit ihnen, dass sie zum ersten Mal zum Abendmahl gehen. Und mit 14 Jahren kommt für sie noch die Firmung. Protestanten feiern nicht so viel wie Katholiken und deshalb hatten die Jesuiten mit der Rekatholisierung des Eichsfelds Erfolg. Sie haben den Leuten nichts Neues gebracht, sondern wieder lebendig gemacht, was sie gerne mochten. Dagegen hat man zu DDR-Zeiten versucht, ihnen wegzunehmen, was ihnen lieb war, und aus Christlichem etwas anderes zu machen. Die Jugendweihe im Alter von 14 Jahren gibt es für nicht-religiöse Familien schon seit 1859. Aber nun sollten alle Jugendlichen statt zur Kommunion und zur Firmung oder zur Konfirmation zur Jugendweihe gehen. Getauft wurde weiterhin in der Kirche, aber für Parteigenossen gab es nur noch die sozialistische Namensgebung und die kirchliche Feier der Eheschließung wurde zur Feier der sozialistischen Eheschließung. Die Nazis hatten den 1. Mai zum staatlichen Feiertag erklärt und dabei blieb es. Aber nicht nur in der DDR, sondern auch im Westen, in der Bundesrepublik. In der DDR kam noch als neuer staatlicher Feiertag der 7. Oktober, der Gründungstag der DDR, hinzu. Ihren 40. Gründungstag hat man in der DDR noch gefeiert, den 41. aber schon nicht mehr. Ostern, Pfingsten und Weihnachten sind 2 Feiertage, aber in der DDR wurde der Ostermontag abgeschafft. Trotzdem behielten die Eichsfelder ihre Kinder an den kirchlichen Feiertagen einfach zu Hause. In anderen Teilen der DDR gingen die meisten christlichen Kinder sowohl zur Firmung oder zur Konfirmation als auch zur Jugendweihe. Aber die Eichsfelder boykottierten die Jugendweihe und feierten Fronleichnam und andere kirchliche Feiertage weiterhin mit Wallfahrten, wie sie es auch zur Nazizeit getan hatten. Daraufhin beschlossen die Kommunisten, dem, was von innen her nicht funktionierte, von außen nachzuhelfen. Um die katholische Bevölkerung sozialistisch umzuerziehen, holte man aus der ganzen DDR, vor allem aus Sachsen, Leute, für die die Religion keine oder jedenfalls keine große Rolle spielte, und gab ihnen Arbeit in neu gegründeten Betrieben, vor allem in der Textilindustrie. Ein größeres Dorf von 2500 Einwohnern wurde zu einem industriellen Zentrum ausgebaut. Das geschah zwar auch aus wirtschaftlichen Gründen, vor allem aber aus politischen. Bis 1985 stieg die Einwohnerzahl des Ortes, der nun zu einer Stadt geworden war, auf fast 16.000. Fast jeder dritte Beschäftigte arbeitete dort in der neuen großen Baumwollspinnerei. Aus dem Dorf wurde die jüngste Stadt der DDR und auch nach dem Durchschnittsalter der Einwohner war das eine junge Stadt. Man hatte junge Leute ins Eichsfeld geholt, die dort trotz der Wohnungsknappheit in der DDR endlich Aussicht auf eine eigene Wohnung hatten. Das war für einen Bäcker, der 1964 dorthin kam, noch wichtiger, als dass er die Arbeit in der Textilindustrie attraktiver fand als seine bisherige Arbeit in einer sächsischen Bäckerei. Er war schon lange aus der Kirche ausgetreten und in die Kommunistische Partei der DDR eingetreten. Außerdem kam er aus einer protestantischen Gegend. Das Katholische war ihm ganz fremd. In der Schule bildeten die katholischen Kinder bald nur noch eine Minderheit. Aber dann kam das Ende der DDR. Das war die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 347. Danke.